Lieben, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Freitag ist es und es ist ein theologischer Freitag, und zwar ein theologischer Freitag, der über eine Geschichte erzählt wird. Und zwar geht es heute um Heinrich den VIII. Und dessen 6 Ehefrauen. Hans Spiegel hier, Pfarrer im Internet mit dem Tagebuch eines Pfarrers. Nun, Heinrich der VIII. Hat einen sehr schlechten Ruf. Das muss man ehrlich sagen. Es gibt ja immer diese ganzen Geschichten, ja, also irgendwie Sexfanatiker, der hat da immer Frauen geheiratet und wenn sie ihm nicht mehr fesch genug waren, hat er es einfach köpfen lassen und lauter solche Sachen. Und da darf ich gleich einmal als erstes erwähnen, nein. Wenn es Menschen gegeben hat, die keinen Mangel an Sex hatten, dann waren das frühneuzeitliche Könige, aus dem einfachen Grund, sie hatten einen Hofstaat. An diesem Hofstaat haben immer auch junge Frauen gedrängt oder wurden gedrängt. Aus dem einfachen Grund, weil es eine hervorragende Möglichkeit war, für sich selbst, aber noch viel mehr für die Familie, Einfluss zu gewinnen, Geld zu gewinnen, Posten zu gewinnen und so weiter und so fort. Man war noch immer der Ansicht, dass so eine Tochter eigentlich ein Schand ist, aber wenn man irgendwie es zusammenbringt, es dem jeweiligen König oder Herzog oder sonst was ins Bett zu legen, dann kann man doch vielleicht ein bisschen Karriere machen. Also, der Sexgrund ist es nicht. Ganz eindeutig nicht. Aber worum geht's? Also jetzt, um Ihnen eine ganz kurze Geschichte Englands zu erzählen. England zeichnet sich durch eine Sache aus. Es wird pausenlos irgendwie erobert. Also jetzt grob nimmer, aber bislang schon. Also irgendwo am Anfang sind so irgendwelche neolithischen Herrschaften, die zum Beispiel Stonehenge bauen und so weiter und so fort, die werden anscheinend dann mehr oder minder durch Einwanderung, Eroberung und so weiter und so fort fertig gemacht von Typen, die mit Bronzewaffen umgehen können. Dann kommen wir in die Eisenzeit hinein, dann haben wir die Kelten dort, die sich da auch gewaltigst aufführen. Dann haben wir die Römer dort, die sich mit den Kelten prügeln bis zum geht nicht mehr. Also richtig, richtig so mit Massaker und so weiter und so fort. Eine ganz furchtbare Geschichte. Und wie die Römer dann abziehen, dann kommen die Norweger, die Norsk daher. Das sind die Wikinger. Und die plündern da, was das Zeug hält und so weiter und so fort. Also England und auch die, bis nach Paris kommen sie hinein, setzen sich in der Normandie fest. Das ist eben das Land der Nordmänner, Normandie. Und irgendwann einmal passiert was Witziges. Da gibt es einen Herrn, nämlich den Wilhelm, der Eroberer, der sagt dann um 1066, okay, jetzt haben wir da immer geplündert seit Jahrhunderten, fahren wir hinüber und besetzen wir es einfach und so weiter und so fort. Und das gelingt ihm auch, berühmte Schlacht von Hastings, und wir haben jetzt dort Normannen, die prügeln sich auch in der Gegend rum, also die waren ja extrem aktiv, zum Beispiel das Königreich beider Sizilien, das ist also die Insel Sizilien und eigentlich mehr oder minder ganz Süditalien, bis nach Neapel hinauf. In Sizilien stehen noch diese riesigen normannischen Zwingburgen herum, kann man besichtigen, schon ja, sehr massiv aus. Und jetzt hat er ein Problem, der Wilhelm. Der Wilhelm hat ein Problem, weil er jetzt also nicht mehr so der total wilde, bärtige Wikinger ist, sondern er hat schon was gelernt. Er kann lesen und schreiben und er hat auch gelernt, dass es irgendwie ganz nett ist, ja, ein gutes Leben zu führen. Und er ist Herzog. Er ist Herzog der Normandie aus dem einfachen Grund, weil die französischen Könige können eh nichts tun. Und sagen deswegen, ja, also dann wirst du halt Herzog und rein theoretisch bist du damit mein Untertan. In Klammer, ich weiß eh, dass deine normannischen Krieger viel besser sind als meine. Also ich werde niemals einen Befehl geben, aber bitte bring mich nicht um, sagt der französische König. Und jetzt haben wir also den schönen Wilhelm. Und der ist jetzt dort. Und jetzt ist er aber, das muss man ganz ehrlich sagen, nur ein Herzog. Wie wird man ein König? Er macht eine Geschichte mit dem Papst. Der Papst gibt ihm die päpstliche Fahne mit und im Namen sozusagen der Christenheit erobert er jetzt England, wo es irgendwie sehr komisch ist, weil die sind dort alle Christen, aber ist ja wurscht. Und erklärt sich dann und wird auch erklärt vom Papst als König von England. Das Ganze ist eine ziemlich schwierige Geschichte, zieht dann den sogenannten 100-jährigen Krieg nach sich, weil der englische König, der französische König immer hingeht und sagt, dass die englischen Könige eigentlich seine Untertanen sind, weil sie allesamt auch Herzog der Normandie sind. Und in England herrschen jetzt nicht mehr die unmittelbaren Normannen, sondern die Familie Plantagenet, die mehr als die Hälfte des französischen Staatsgebiets nebenbei bemerkt als Herzöge, Grafen und was weiß ich, was die alles waren, beherrscht. Also Atlantikküste, Biskaya, dort ist eigentlich ihr Kernland. Wir merken dann schon eine eigenartige Geschichte, wie kommen denn die dorthin eigentlich, da aus der Biskaya-Küste nach England, und das ist ganz einfach, man heiratet irgendwen, der heiratet wieder wen, der kriegt Kinder und dessen Bruder und so weiter und so fort, dann stirbt irgendein Königshaus aus, das tun die eigentlich dauernd früher, nur die englischen Könige heutzutage vermehren sich wie die Kanickel, aber früher mal vielleicht auch aufgrund der vielen Krankheiten, auch für Könige schlechte Ernährung, zumindest im Winter, sterben solche Königshäuser irrsinnig schnell aus. Jetzt sind die Plantagenets dort. Die führen dann eben den 100-jährigen Krieg, lesen sie nach bei Shakespeare, wirklich cool, vor allen Dingen in der Schlegel-Übersetzung, ist vielleicht sogar besser als das Shakespeare-Original. Königsdramen, alle möglichen Heinriche und so weiter und so fort. Gut, jetzt sterben die Plantagenet aus. Also sie sterben nicht wirklich aus, weil die waren eben jetzt schon ein paar Jahrhunderte dort und haben also wüst Sex gehabt mit allen verfügbaren Leuten. Man muss sie verstehen, es war noch kein Fernsehen, kein Internet erfunden, also was macht man am Abend? Gerade in einem kalten, dunklen englischen Wintertag eben. Das heißt auf gut Deutsch, sie haben Seitenlinien. Und das ist ein Albtraum. Sie können sich das auch im Internet anschauen, die Stammbäume, die von den Plantagenets weggehen. Zwei Häuser, Lancaster und York. Beide sind eigentlich nur relativ weitschichtig mit den Plantagenets verwandt. Wo es ihnen aber wurscht ist, sie machen trotzdem einen gigantischen Bürgerkrieg. Also so richtig, richtig Bürgerkrieg mit alle bringen alle um und zwar ziemlich lange. Bis dann Heinrich Tudor daherkommt, weil auch sehr viele Adelige jetzt einfach von diesem Dauergemetzel des englischen Bürgerkriegs genug haben, sich auf dessen Seite stellen. Und der ist auch wieder weitschichtigst verwandt mit dem Haus Plantagenet. Und damit haben wir jetzt den ersten Tudor-König. Dieser erste Tudor-König ist Heinrich der Siebte. Und dieser Heinrich der Siebte war sehr guter Mann, sehr, ja, hat eine Flotte auch aufgebaut und England ist reich geworden, befriedet worden, also vergleichsweise reich halt, ja. Und er hat einen Buben, das wird der spätere Heinrich der Achte sein, der schönste Mann, bitte meine Damen und auch Herren, wenn Sie das interessiert, der schönste Mann Europas, auf jeden Fall der schönste Prinz, unglaublich sportlich, belesen, gescheit und so weiter und so fort. Und ein junger Mann halt. Er ist eigentlich der Zweite in der Thronfolge. Sein älterer Bruder heiratet eine spanische Prinzessin. Wie üblich damals stirbt man ja an absolut jedem Scheiß und deswegen stirbt dieser Thronfolger und der Heinrich ist jetzt plötzlich der Thronfolger. Und er ist ein sehr junger Mann und hat sich verknallt, sich in die Verlobte seines älteren Bruders und heiratet diese, mit der hat er ein Kind, ein Mädel, Maria, später bekannt als Maria, die Blutige, auf die komme ich noch zurück. Und ja, dann wird die Frau immer wieder schwanger und schwanger und schwanger. Zeitgenössische Autoren sagen, es waren Scheinschwangerschaften, weil sie so eine irrsinnige Panik hatte und unbedingt einen Sohn auf die Welt bringen wollte. Und es ist nicht gelungen. Nun geht Heinrich hin, König bereits, und kriegt vom Papst sogar, weil er eine unglaublich brutale Schmähschrift gegen Luther hat entweder geschrieben oder schreiben hat lassen, je nachdem, wurscht, den tollen Titel Verteidiger des Glaubens, Defensor Fide, und diesen Titel führen nimmt die englischen Könige seither. Und so, gut, ich lass mich scheiden. Weil da steht irgendwo in der Bibel drinnen, dass man nicht und so weiter und so fort die Frau von seinem Bruder heiraten soll und ja, schwierig. Und der Papst will nicht, weil der auf die Spanier wieder angewiesen ist, von wegen spanische Prinzessin. Und jetzt macht Heinrich etwas ganz Cooles. Er erklärt sich selbst zum Haupt der englischen Kirche. Und heiratet Anna Boleyn. Mit der kriegt er nur ein Mädel namens Elisabeth. Danach wird die Anna Boleyn unter falschen Voraussetzungen geköpft und dann gibt es noch 4 weitere Frauen. Er hat sogar einen illegitimen Sohn, den Herzog von Richmond. Dieser selbige verstirbt aber schon im Kindesalter, obwohl er, was die totale Sensation war, obwohl er illegitim war mit irgendeiner Hofdame, das schon als Thronfolger vorbereitet wurde. Er hat also nur 2 Madeln. Inzwischen hat er sich eben auch offiziell, am Anfang war das noch inoffiziell, zum Supreme Head of the English Church, anglikanische Kirche, erklärt. Und ja, jetzt geht's zu. Jetzt geht's wirklich zu. Also, die englische Geschichte ist eine. Aus dieser Zeit ist der Herrscher Katholik, verfolgt er brutalst die Evangelischen, ist der Herrscher evangelisch, verfolgt er brutalst die Katholiken. Sollte man gerade den österreichischen Evangelischen sagen, immer sagen, ja, wir sind so lange verfolgt worden. Jo, aber höchstwahrscheinlich, wenn man in die Geschichte blickt, hättet ihr die Katholiken verfolgt, wenn ihr nur am Ruder gewesen wärt. Soweit, so schlecht. Warum heiratet der pausenlos? Nun, er heiratet aus einem sehr einfachen Grund pausenlos. Wir haben das schon gesagt, Plantagenet. Ne? Und keine Ahnung, wenn du jetzt alle illegitimen Kinder irgendwelcher Hofdamen mitzählst, ist wahrscheinlich jeder 10. Engländer irgendwie mit Plantagenet verwandt. Und wir wissen jetzt, wozu das führt, nämlich zu einem gewaltigen Bürgerkrieg, weil so werden alle möglichen Thronprätendenten sofort daherkommen und sagen, jo, aber mein Urgroßvater war der Nachttopfentleerer des Cousins, der Schwester vom, keine Ahnung, Hufschmied von irgendeinem Plantagenet-König. Und Heinrich versucht, den Frieden zu bewahren. Gut, ein paar Frauen lässt er köpfen, aber das war damals, also das klingt wirklich brutal, aber es war so relativ normale gesellschaftliche Umgangsform, gerade von Frauen. Also wenn die keine Erben produziert haben, dann hat man schon was gewusst, weshalb man sie köpft. Köpfen war eh noch relativ nett, viel unangenehmer war in den katholischen Ländern der Vorwurf der Hexerei, weil dann haben sie es gleich auch noch verbrennt. Was unangenehm ist, das stelle ich mir vor, als geköpft zu werden. Sie sehen also, es geht nicht um Sex, sondern es geht um einen verzweifelten Versuch, die Dynastie zu bewahren, die Dynastie Tudor als die einzige. Nun, um es ganz kurz noch zu sagen, es geht dann eben so weiter, dass seine ältere Tochter Maria dann Königin wird, Maria die Blutige, die also die Evangelischen wirklich, wirklich brutalst verfolgt, stirbt dann relativ schnell und dann kommt die Elisabeth, weil die Maria natürlich wieder die ganze englische Kirche katholisiert hat und unter die Oberaufsicht des Papstes gestellt hat, wird Elisabeth dann die Suprematsakte durchs Parlament durchboxen und damit the Supreme Head of the Anglican Church werden, und die Elisabeth II. Ist es auch. Elisabeth I., die Große, verfolgt brutalst die Katholiken. Was lernen wir daraus, meine Lieben? Nun, meine Damen, gerade wenn Sie irgendwo Königin werden, haben Sie Erfolg. Wenn Sie nicht Erfolg haben, sind Sie, was weiß ich, Eva die Blutige oder Eva die Brutale oder Eva die Dumme. Wenn sie dagegen richtig, richtig Erfolg haben, sind sie dann zum Beispiel Eva die Große. Und Elisabeth hatte Erfolg. Ein ganz, ganz wichtiges Element ihres Erfolges bestand in was einer privaten Entscheidung sozusagen. Sie hat niemals geheiratet. Was ein unglaublicher Schock war, verstehst du, eine Frau regiert und die heiratet nicht, weil es haben sie natürlich alle angestellt, um Könige von England zu werden, weil es war damals einfach so, wenn es der Königin heiratet, dann hat die ab sofort die Pappen zu halten und du regierst. Und Elisabeth hat eben das Undenkbare getan, nicht zu heiraten. Die weitere Geschichte ist auch wieder ganz spannend. Es geht aber immer darum, dass das mit der Herrschaft eine ganz schwierige Geschichte ist, bis zu jenem Moment, wo das Parlament, das englische wirklich Parlament wird, ein Thronfolgegesetz erlässt und Wilhelm von Oranien, ein Niederländer, einlädt, englischer König zu werden. Und seitdem kontrolliert das Parlament, wer König wird und wer nicht. Das bestimmt wirklich das Parlament, einfach indem es ein Thronfolgegesetz macht, respektive verändert. Das ist relativ wenig bekannt, man glaubt nur immer, dass es einfach auf die Abstammung ankommt. Der Erfolg Englands ab Wilhelm von Oranien war ganz, ganz eindeutig das, dass man nicht mehr gesetzt hat auf Blutlinie, sondern auf gesetzliche Bestimmungen. Und jetzt wissen Sie natürlich, was der theologische Freitag dabei ist. Erstens habe ich diese Geschichte, wollte ich einfach mal erzählen, weil es mir taugt und weil ich gerne Geschichte und Geschichten erzähle. Das Zweite, was ganz wichtig ist, es hat noch niemals in der ganzen Menschheitsgeschichte geklappt, auf Erbschaft und Blutlinie zu setzen. Da können Sie in jedes Reich auf der Welt reinschauen. Irgendwann einmal kommt der Depp daher. Ist logisch. Es hilft nichts. Es hilft nichts, autoritär zu sein. Und es hilft uns nichts, autoritär zu denken und zu sagen, weil irgendwer der Sohn, heutzutage gut emanzipiert, die Tochter von irgendwem ist, wählen wir den, weil der wird schon, der, was weiß ich, der hat das in die Gene drinnen oder so irgendwas. Es ist völliger Unsinn. Die Aufgabe aller Menschen, das ist jetzt typisch protestantisch, ist Emanzipation. Das heißt auf gut Deutsch ein Erwachsenwerden, ein echtes, richtiges Erwachsenwerden in Selbstbestimmung. Und das gilt eben nicht nur nach fester evangelischer Überzeugung für die Einzelperson, sondern für ein ganzes Staatsvolk. Sich immer und immer wieder zu emanzipieren und zu sagen, okay, wir sind jetzt erwachsen, wir lassen uns da nicht irgendwie vorführen und irgendein Theater und irgendeinen Prunk und sonst was, sondern wir überlegen uns miteinander, wie wir mit Hilfe des Gesetzes unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben steuern. Das ist es. Das ist eine Sache, die anscheinend heutzutage ja, fast verloren gegangen ist. Und ich bitte Sie, diesen, so Sie evangelisch sind, diesen Grundsatz der Reformation, dass es das Gesetz braucht, das Gesetz, das in der Volksversammlung beschlossen wird, unbeeinflusst und mit dem Blick darauf, was tut wirklich dem Volk gut, aber richtig gut. Was achtet auch die Rechte des Einzelnen natürlich in diesen Beschlüssen, dass das ein Kernpunkt evangelischen Glaubens ist. Und wenn Sie jetzt noch immer zuhören, es ist relativ lang, ich weiß, aber ich hoffe auch etwas kurzweilig, wünsche ich Ihnen und mir einen wunderschönen, gesegneten Abend.